Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, 26. Februar, 7.07 Uhr. Zum letzten Mal für diese Woche heißt es, jetzt gibt's Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages mit Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Und mit Malte Asmus und mit euch, hallo.
Und wir haben wie immer diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben, zusammengetragen, unter anderem mit Hilfe unseres Partners vom Sportinformationsdienst SID.
Kopflastige 5 Fragen an den 23. Bundesligaspieltag haben wir.
New York atmet auf, endlich wieder Fans im Madison Square Garden.
Und ZDF-Experte Toni Innauer, der spricht mit uns über die WM-Chancen der deutschen Skisprungherren.
Außerdem gibt's wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern und Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern des Tages und den Ereignissen an sportgeschichtlichen Höhepunkten. Da wollen wir heute natürlich auch nicht sparen.
Ganz genau, da gucken wir drauf und wir gratulieren jemanden, der ja quasi unser gemeinsamer Sohn, naja unser Sohn zumindest vom Alter her sein könnte, Jamal Musiala, der wird heute 18. Ja, und bald wird er für Deutschland spielen. Vielleicht sogar schon bei der EM 2020. Na, sollte Löw ihn dafür schon nominieren? Ich würde mal sagen, wir machen da mal wieder 2 Meinungen in je 40 Sekunden draus. Und Andreas, ich würde sagen, du fängst an, deine Zeit läuft.
Also ich denke, er sollte ihm gerne ein Spiel geben im Vorfeld. Muss ja kein Pflichtspiel sein. Das wäre zwar taktisch der beste Zug, weil er dann ja nicht mehr zur englischen Nationalmannschaft wechseln könnte, selbst wenn er wollte. Aber es ist ja nicht der Plan. Ich glaube, Joachim Löw wird ihn nominieren, ihm vielleicht ja auch einen Einsatz geben, wenn es auch nur ein Kurzeinsatz ist. Damit spürt er, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber jetzt gerade so, also jetzt, ich denke, das wäre trotz der Lorbeeren, die er jetzt gerade so empfängt, ist es nichts für seinen Kopf jetzt. Da muss er erstmal lernen, was denn da so inne passiert. Die Länderspielrunde, das kannst du nicht so einfach im Kopf klar machen. Außerdem würde Löw da jetzt auch von seinem Plan abweichen. Er wollte ja mal mit dem Personal, das er jetzt zuletzt auf den Platz geschickt hat, den Prozess des Zusammenwachsens starten, Vertrauen schenken. Wenn er jetzt den ganz Jungen reinholt, dann könnte er auch den ganz Alten, den Müller, wieder reaktivieren. Von daher sollte er jetzt bitte schön das sein lassen. Er kann gerne für sein Geburtsland spielen, aber es reicht, wenn er es später tut.
Na, ich würde sagen, warum denn nicht mit zur EM? Was soll er denn da eigentlich kaputt machen? Er kann doch auch das Niveau eigentlich nur heben. Aber nee, komm, Spaß beiseite. Ich bin mir nicht sicher, ob man dem Jungen damit schon einen Gefallen täte mit so einer Nominierung. Für ein Länderspiel vielleicht mal, aber für die EM, nee, das kommt noch zu früh. Der soll erstmal schön Bundesliga spielen und bei Bayern richtig ankommen. Die Bayern bzw. Hansi Flick, der macht das da absolut richtig, baut ihn ganz, ganz langsam und behutsam auf, ohne ihn zu überfordern. Er führt ihn ran an höhere Aufgaben, nimmt ihn dann aber auch mal wieder raus, damit bei Musiala vielleicht auch der Kopf einfach nicht überdreht, sich da keine Flausen festsetzen und er am Ende vielleicht sogar noch größenwahnsinnig wird. Das sollte Löw genauso handhaben. Er hat ihn sicher, da muss er jetzt nichts überstürzen und Musiala muss auch nichts überstürzen. Er ist ja seit heute 18, hat die ganze Karriere eigentlich noch vor sich und stand jetzt beim FC Bayern. Ist er. Und wenn er sich da bewährt, dann ist die Nationalmannschaft doch eigentlich ein Selbstgänger. Nicht jetzt, nicht diesen Sommer, sondern dann vielleicht 2022 in Katar, so als erstes großes Highlight auf dem Weg dahin oder dann ganz sicher 2024 bei der EM in Deutschland. Und selbst dann ist er noch blutjung.
Ja, und das wäre aber doch schon mal ein riesengroßes Turnier für ihn, die EM im eigenen Land. Oder sagt ihr, nee, wir brauchen den jetzt unbedingt, der muss jetzt schon mit dabei sein. Naja, sagt uns, schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht. Eure Meinung zählt unter 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet nur eine Sprachnachricht und bitte beginnt die Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt, dann eurem Namen und dann her mit eurer Nachricht.
5 Fragen an den Spieltag.
Bei unserem Blick auf den 23. Bundesligaspieltag und unseren 5 Fragen spielt der Kopf heute eine zentrale Rolle. Aber los geht es wie immer mit dieser Frage hier. Wer spielt eigentlich gegen wen?
geht los heute Abend mit Werder gegen Frankfurt. 11 Spiele ohne Niederlage stehen für die Frankfurter ja in Folge zu Buche. Dann spielen morgen die Bayern zu Hause gegen Köln und Borussia Dortmund empfängt Arminia Bielefeld. Und in dem Spiel könnte Jadon Sancho, das wäre sein 99. Bundesliga-Einsatz, den 50. Assist spielen, also diese 50-Assist-Marke knacken und damit den bisherigen Rekord von Frank Ribéry knacken. Dann spielt ja noch Wolfsburg gegen Hertha. Die einen sind seit 8 Spielen ungeschlagen, die anderen haben seit 8 Spielen nicht mehr gewonnen.
Also auch eine sehr, sehr durchwachsene Bilanz, je nachdem, für wen man hält. Bei Leipzig gegen Gladbach trifft im Topspiel die torgefährlichste Verteidigung auf das torgefährlichste Mittelfeld der Liga. Er dann am Sonntag zunächst Union gegen Hoffenheim spielt. Ob Max Kruse gegen seinen Lieblingsgegner wieder trifft, ist die Frage. 8-mal hat er der TSG schon einen eingeschenkt. Dann gibt's noch Mainz gegen Augsburg. Die Rheinhessen verloren die letzten 4 Duelle gegen den FCA und Leverkusen spielt noch gegen Freiburg, die seit 7 Duellen in Leverkusen sieglos sind. Verhelfen die Gladbacher Leipzig, was denkst du, wieder zur Tabellenführung?
Tja, am 3. Spieltag der Saison 19/20, da hatten sie es mal getan. Damals gewann Leipzig 3-1 in Gladbach und kletterte tatsächlich auf Platz 1 der Tabelle. Das war übrigens quasi Julian Nagelsmanns Entjungferung. Also da war das erste Mal ganz oben an der Tabellenspitze. Und vom Formverlauf her müsste es zumindest jetzt auch wieder mit einem Leipziger Sieg, diesmal allerdings zu Hause, klappen. Gladbach hat seit 4 Spielen in der Bundesliga nicht mehr gewonnen, war zuletzt ja auch gegen City in der Champions League ziemlich chancenlos. Und Leipzig hat dagegen 4 Bundesliga-Siege in Folge gefeiert und vor allem ja auch diese beiden dicken Patzer da in der Champions League gegen Liverpool ganz schnell vom Kopf her ganz gut weggesteckt. Aber ob es zur Tabellenführung dann auch tatsächlich reicht?
Naja, also da werden die Bayern auf jeden Fall ein bisschen was dagegen haben. Und für die spricht nicht nur die Leistung gegen Lazio jetzt unter der Woche, sondern auch die Statistik. Denn der letzte Auswärtssieg des 1. FC Köln bei einem Tabellenführer datiert vom 17. Spieltag der Saison 1993-94. Damals, das ist, dass man sich da überhaupt noch dran erinnern kann, damals gewannen die Kölner in Frankfurt mit 3-0. Damals spielte, hört, Horst Held noch mit und er hat sogar ein Tor gemacht. Aber ich glaube, diese Einwechslung ist Stand jetzt keine Option. Obwohl die Luft in Köln ja auch schon ziemlich dünn ist. Apropos, wem gehört die Lufthoheit im Dortmunder Strafraum?
Das ist eine interessante Frage, denn im Heimspiel gegen Bielefeld, da treffen die beiden Spieler wahrscheinlich aufeinander, die ligaweit die meisten Kopfballduelle gewonnen haben, Stand jetzt. Also Bielefelds Stürmer Fabian Klos, der kommt auf 137 gewonnene Luftzweikämpfe in dieser Saison und Mats Hummels auf Dortmunder Seite, der kommt auf 91. Tja, auf das Duell im Strafraum könnte es mit ankommen. Und apropos Kopf, wo liegen eigentlich Schalkes Probleme?
Überall. Wieso?
Ja, gut, okay. Aber ich wollte jetzt natürlich drauf raus, weil wir als Motto den Kopf ausgegeben haben. Auch natürlich da. Und das gleich in mehrerer Hinsicht. Daher unsere Frage, nutzen die Stuttgarter Schalkes Kopfprobleme aus?
Kopfprobleme? Kopfballprobleme meinst du wohl? Definitiv vor allem. Schalke hat Stand jetzt die meisten Kopfballtreffer der Liga hinnehmen müssen. 15-mal zappelte der Ball schon nach einem Kopfball des Gegners im Schalker Netz. Und mit Sascha Kaljajic kommt nun ausgerechnet der torgefährlichste Kopfballspieler der Liga. Der hat nämlich schon 5-mal per Kopf getroffen. Ja, den sollten sie besonders im Auge haben, da sollten sie wachsam sein und ihn bewachen, darüber natürlich auch die anderen nicht vergessen, also wobei Schalke, also wenn die sich auf einen konzentrieren, selbst das wird, ich sag lieber nichts.
Ja, aber Schalke kann sich auf eine Statistik vielleicht berufen, denn der VfB hat keines der letzten 9 Duelle gegen Schalke gewonnen und verlor zu Hause sogar die letzten 4. Also so gute Aussichten auf Punkte hatte Schalke, glaube ich, lange nicht.
Ach so.
Können wir uns aber mal fragen. Ja, man muss sich doch auch als Schalker dann wahrscheinlich an jeder nur möglichen Statistik irgendwie festhalten. Ja. Daran können sie sich tatsächlich mal klammern.
Ja, du hast völlig recht. Wie geht denn der ganze Schmarrn eigentlich aus jetzt am Wochenende?
Werder gegen Frankfurt. Ach komm, irgendwann muss die Frankfurter Serie mal enden. Die enden an den defensiv starken Bremern. Da geht's Ach komm, Bremen duselt sich da mal zu einem Sieg.
Nicht am Osterdeich. Ne? Ich glaube, da halten sich die Frankfurter schadlos. Ich glaube, das wird ein Sieg der Frankfurter. In der 2, sag ich.
Dann gucken wir auf VfB gegen Schalke. Also ich glaube an viele Statistiken, an die nicht. Das wird eine 1, ein Heimsieg.
Das glaube ich auch, aber einfach, weil ich die Geschichte, du hast ja gerade gesagt, nie war die Chance auf Punkte so groß. Deswegen sag ich jetzt mal, ich wollte gerade auf Schalke setzen.
Ja, mach doch mal.
Ich sollte.
Tut doch nicht weh, du setzt doch kein Geld.
Okay, dann sag ich 2.
Ja, dann gucken wir auf Wolfsburg gegen Hertha BSC. Kein Mensch kann mir erzählen, dass Hertha den Wolfsburger Riegel da hinten knackt. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz klare 1.
Ja, das glaube ich auch.
Bayern gegen Köln. Also wenn die Bayern so auftreten wie gegen Lazio und in den ersten 10 Minuten Dampf machen und nicht wie im Hinspiel gegen Köln sich da erst so ein bisschen ärgern lassen, wird das auch eine klare Sache, auch eine 1.
Ja, würde ich auch sagen, wobei man ja sagen muss, dass die Bayern ja gerade in der Bundesliga offensichtlich auch so ein bisschen Motivationsprobleme haben oder vielleicht genau da immer versuchen, nur auf 70% zu gehen. Ich glaube aber nicht, dass Köln die richtige Mannschaft ist, das auszunutzen. Also deshalb wird das auch eine 1, ja.
Dortmund gegen Arminia Bielefeld, leg mal vor.
Puh, eine 1, also Bielefeld reißt da nichts. Ja.
Also ich glaube auch nicht, dass die Lufthoheit im Dortmunder Strafraum da was entscheiden wird. Es geht eher dann tatsächlich in Richtung Jadon Sancho. Der wird wahrscheinlich dann dafür schon sorgen mit seinem 50. Assist oder so.
Ja, und im Zweifel ist ein Haaland da.
Dem legt er ja auf, der gute Sancho. Mindestens ein. Also ja. Leipzig gegen Gladbach. So sehr ich es den Gladbachern wünschen würde, ich kann nicht dran glauben, aber ich gehe doch mal in Richtung Gladbach. Ich sage, es gibt eine 0.
Ja, wollte auch gerade sagen. Also alleine aus der Emotion raus, ich habe nichts gegen Leipzig, aber ich habe ein bisschen was für Gladbach. Von daher hätte ich jetzt gesagt, okay, Leipzig ist vielleicht im Moment die bessere Mannschaft. Ich tippe auch eine Unentschieden, einfach weil ich es will.
Mhm. Union gegen Hoffenheim, da will ich nicht mal hingucken, das ist eine 0.
Ja, das und auch das nächste Spiel, das sind eigentlich die Spiele, bei denen man getrost, sagen wir mal, das schöne Wetter genießen kann, wenn es denn welches gibt. Also Union gegen TSG, da würde ich sagen, das gibt eine 1, Union gewinnt das, auch, ja, und Mainz gegen den FC Augsburg. Also Mainz, wir hatten gerade davon gesprochen, dass ich Mainz da unten rausspielen könnte, von daher tippe ich auf die Mainzer.
Glaube ich auch, das wird ein Sieg für die Mainzer und Leverkusen gegen Freiburg, ja, Wundertüte. Ach, ich sag mal, die Freiburger gewinnen.
Ich tippe jetzt mal ein Unentschieden, aber mehr traue ich da Leverkusen nicht zu.
Tiefschürfendere Analysen zum Spieltag kriegt ihr natürlich, also noch tiefgründiger, das war ja schon sehr tiefgründig, was wir hier gemacht haben, gibt's im Bundesliga-Special bei Julius Eid und seinen Experten. Unbedingt reinhören hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
In Deutschland wird die Rückkehr von Fans in die Sportarenen noch heftig diskutiert und drüber gestritten. In den USA sind Zuschauer mancherorts und in kleineren Mengen bereits wieder erlaubt. So zum Beispiel in New York. Da durften vor 2 Tagen beim NBA-Spiel der Knicks gegen die Golden State Warriors immerhin wieder 2000 Fans in den Madison Square Garden. Und diese Fans, die waren erleichtert und überglücklich darüber.
Madison Square Garden is my outlet. Even if the Knicks are losing, you come to the garden, all your troubles can go away. So not having that in my life for over 350 days now, it doesn't even seem real.
Eine Fanstimme, die uns unser Partner, der Sportinformationsdienst SID, zur Verfügung gestellt hat. Die Zeiten des Wartens sind also mancherorts und für manche vorüber. Aber was war denn das Schwierigste in der Zeit, wo sie nicht in die Hallen durften? Was haben die Fans denn am meisten vermisst?
I miss the camaraderie at the garden. I miss seeing everybody. I miss, you know, just seeing that when you come all the time, these people here, they become family. It's more than just people that work in an arena. I miss that the most. I miss it so much.
We've been trapped in our houses. We've been not allowed to gather socially. So, like I said, this is just one step towards getting back to normal.
Diesen kleinen Schritt in Richtung Normalität, den hatte Gouverneur Andrew Cuomo mit seiner Erlaubnis möglich gemacht. Und die Knicks, die durften ja vor Fans spielen und da lagen zwar knapp gegen die Golden State Warriors, aber das war den Anhängern angesichts der Möglichkeit, überhaupt wieder Basketball vor Ort sehen zu können, dann ziemlich egal. Und in New York, da dürfen sich dann auch die Eishockey-Fans wieder auf den Hallenbesuch freuen, denn auch die Rangers dürfen morgen vor 2000 Fans in der NHL spielen. Und auch da wird die Stimmung sicherlich entsprechend sein, erklärt dieser Fan hier.
It's going to be amazing. This 10% is going to sound like 20,000. Even though it's only 2,000 fans, everybody's been in the house. They have this pent-up energy. So I think it's going to be really great.
Die Erleichterung bei den US-Fans also groß, dass sie zumindest teilweise und in einigen Städten wieder zurück in die Arenen dürfen. Stimmen aus New York waren das zur Verfügung gestellt von unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Ja, und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Traditionell ist da die Dreierkette genau das richtige Element dafür. Und los geht's.
Top und Flop.
Ja, top ist, wenn ein Sportler oder eine Sportlerin zum Saisonhöhepunkt in ihrer absoluten Topform erscheint, sich präsentiert und sagt, hallo, hier bin ich und ich gebe alles und sogar einen Karrierebestwert zum Beispiel erzielt. So wie Laura Gimmler. Das hat sie im klassischen Langlauf-Sprint bei der Heim-WM in Oberstdorf nämlich genau so gemacht und geschafft. Sie erreichte trotz vieler Probleme im Vorfeld das Halbfinale und wurde am Ende beste Deutsche. Und das gleich bei ihrer ersten WM.
Ich hatte schon tatsächlich immer meine beste Form zu den Weltmeisterschaften, auch im Juniorenalter schon. Und ich bin froh, dass das so eine Eigenschaft scheinbar von mir ist, dass ich das beibehalten konnte. Die letzten Tage hatte ich tatsächlich schon ziemlich so Momente, wo die Aufregung richtig hochkam. Und während dem Viertelfinale habe ich mir auf einmal so gedacht, hey, genieße es. Und dann konnte ich auf einmal richtig befreit auch Gas geben und der Knoten ist geplatzt. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig, habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn ein gutes Ergebnis kommt, kommen mehrere gute Ergebnisse. Ich denke, der Knoten ist jetzt offen.
Na, das wünschen wir ihr doch und dem ganzen deutschen Team natürlich bei der Heim-WM. Flop des Tages ist dagegen die Idee, Olympia in Deutschland auszurichten. Das hatte sich die Rhein-Ruhr-Initiative eigentlich zum Ziel gesetzt, wollte eigentlich gerne die Olympischen Spiele 2032 in den Pott holen. Doch Stand jetzt will das außer der Initiative offenbar niemand wirklich, zumindest das IOC nicht. Präsident Thomas Bach, der erklärte nämlich, dass eine Evaluierungskommission der Exekutive zielgerichtete Gespräche mit Brisbane hinsichtlich der Sommerspiele in 11 Jahren empfohlen habe. Das IOC will nach der Corona-bedingten Verschiebung von Tokio um ein Jahr für künftige Spiele jetzt schnellstmöglich eine möglichst sichere Lösung haben. Und die konnte aktuell offenbar dem Vernehmen nach nur Brisbane bieten. Der DOSB, der zeigte sich von der frühen Empfehlung des IOC so ein bisschen überrumpelt. Und auch das bietet sich noch als zusätzlicher Flop an. Denn das höchste Sportgremium des Olympischen Sports in Deutschland, ist das wirklich so schlecht vernetzt, dass sie diese Entscheidung nicht hatte kommen sehen? Ist da nicht irgendwo mal was durchgedrungen? Hat da nicht irgendwie mal einer was gesagt? Das hat sich der Präsident doch nicht erst ganz kurzfristig ausgedacht. Also da ist wohl einiges ein bisschen schiefgelaufen.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern und haben uns stellvertretend natürlich ein paar besondere Geburtstagskinder rausgepickt mit sportlichem Hintergrund.
48 Jahre wird heute der Trainer von Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Der ist mit seinem Team in der Premier League, stand jetzt auf Kurs Champions League und als Spieler der Mann gewesen, ouch, der Bayern-Fans Ende der 90er in Barcelona einen der fiesesten Kicks in die Magengrube überhaupt gegeben hatte.
Ah, nee, erinnere mich doch nicht schon wieder daran. Schnell weitermachen. 47 Jahre alt wird heute Sebastian Loeb, der französische Motorsport-Gigant, kann man ja sagen. Französisches Rallye-Urgestein. 9-mal wurde er in seiner Karriere Weltmeister, zuletzt 2012. Und er fährt ja immer noch in diversen Serien.
Der WM-Bronzemedaillengewinner von 1997 und Olympiasilbermedaillengewinner von 1996, Frank Busemann, wird heute 46 Jahre alt. Er hatte große Erfolge, aber auch viele Verletzungen in seiner Karriere. Aber dabei ist er immer sympathisch geblieben. Das ist ein toller Typ, muss man sagen. Und als ARD-Experte weiterhin seinem Sport eng verbunden.
Und 39 wird heute die zweifache Grand-Slam-Siegerin im Tennis, Li Na. 2011, da gewann sie ja die French Open. Und 2014, da hatte sie dann noch die Australian Open gewonnen. Wir sagen Happy Birthday.
Hat Li Na eigentlich auch einen Nachnamen?
Genau.
Ja, und natürlich noch liebe Grüße und alles, alles Gute allen anderen Geburtstagskindern, ob ihr sportlich seid oder nicht. Wir wünschen euch, dass ihr euch ordentlich feiern lasst.
Im Englischen heißt sie übrigens Nali.
Ja. Und spielt eigentlich Feldhockey oder was?
Heute in der Sportgeschichte.
Keine Namenswitze mit dem, der jetzt kommt, obwohl da kann man auch einige Spitznamen zumindest nennen. Denn His Ernest, Michael Jordan natürlich, der hatte heute vor 34 Jahren die Brooklyn Nets quasi im Alleingang geschlagen. 58 Punkte beim 128-113 Sieg seiner Chicago Bulls beigesteuert. Mehr Punkte in einem Spiel der Regular Season hatte nie jemand bei seiner Franchise vor oder nach ihm je erzielt.
Heute vor 32 Jahren ging eine große Trainerära in der NFL zu Ende. Die Dallas Cowboys feuerten ihren Coach nach fast 29 Jahren, in denen er mit dem Team zweimal den Super Bowl gewann, fünfmal NFC-Meister wurde und auch zweimal als Coach of the Year ausgezeichnet worden war.
Die Fans haben es sicher erkannt, Tom Landry natürlich, doch dessen große Zeit lag in den 70ern. Ende der 80er, da waren die Cowboys aber dann auch mit Landry als Coach im Niemandsland der Tabelle verschwunden. Das Team wurde dann verkauft und der Coach entlassen, aber Landrys Nachfolger, Jimmy Johnson, der brachte die Cowboys dann wieder ganz weit nach oben.
Ganz weit nach oben ist übrigens auch das Stichwort für unsere nächsten Highlight. Und vor 22 Jahren nämlich, da sorgte Österreichs Langläufer für eine mittlere Sensation, muss man sagen. Die Langläufer gewannen bei der Weltmeisterschaft in Ramsau am Dachstein die Staffelgoldmedaille vor den haushohen Favoriten aus Norwegen. Schlussläufer Christian Hoffmann fuhr ganze 200stel eher über den Zielstrich als der Einzelweltmeister Thomas Alsgaard.
Stand jetzt aktuell.
Heute wird's bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf erstmals ernst für die deutschen Skisprungherren. Bei der WM in Seefeld beim letzten Mal, da haben die deutschen Skispringer ja ordentlich abgeräumt. Holten 6 Medaillen in 6 Wettkämpfen, 4-mal Gold und 2-mal Silber. Also die Latte der Erwartung hängt ziemlich hoch, aber sie ist trotzdem erreichbar, glaubt zumindest der ZDF-Skisprung-Experte Toni Innauer. Und mit dem haben wir uns unterhalten können. Herr Innauer, heute geht es dann los für die deutschen Skisprungherren. Die nordische Ski-WM in Oberstdorf startet dann für Sie richtig durch. Wie sehr freuen Sie sich dann persönlich drauf?
Es sind natürlich mehrere Dinge, die zusammenkommen. Es ist in einem klassischen nordischen Ort, zu dem ich persönlich auch eine sehr enge Bindung seit meiner sportlichen Tätigkeit habe. Nachdem ich direkt daneben im Bregenzer Wald aufgewachsen bin, hatten wir mit Oberstdorf schon immer guten Kontakt und kenne natürlich von klein auf dort alle Springer und Trainer. Und später hatte ich dort auch ein paar tolle Erfolge bei der Tournee, beim Skifliegen. Also das ist ein sehr, würde ich mal sagen, Ski-WM bei Freunden quasi.
Und es ist natürlich ein Heimspiel für die deutschen Athleten. Spielt das denn den Skispringern aus Deutschland in die Karten? Was glauben Sie?
Ja, der Heimvorteil hatten wir bei der Vierschanzentournee auch schon. Und es hat einmal ganz gut funktioniert, muss man mal sagen. Die Schanze kennen Sie. Die Schanze ist für viele wirklich auch die Heimschanze, auf der am meisten trainiert wird. Sie liegt Ihnen aufgrund der Geometrie sehr gut. Also ich denke, dass es in Summe doch ein leichter Vorteil für das deutsche Team sein wird. Die ganzen Abläufe, alles ist einem ja viel geläufiger als wir anderswo.
Aber natürlich ist da trotzdem noch eine große Konkurrenz, vor allem der Norweger Halvor Egner Granerød. Was zeichnet den denn als Skispringer aus?
Wir sehen natürlich seine Leistungen und können jetzt auf Absprung, Flugtechnik, Landung und so weiter nur das Beste über ihn ausweisen, weil das ja alles oberste Qualität ist. Er ist auch auf einer Selbstvertrauenswelle sondergleichen. Es ist ein wenig unerklärlich, weil er letztes Jahr ja weit, weit von dieser Form entfernt war, die er heuer hat. Und dass ein Sprung über ein Jahr so stattfindet, das ist etwas sehr Außergewöhnliches, ja.
Kann ihm denn überhaupt einer gefährlich werden? Wer kann es denn sein oder wer könnte es denn sein?
Ja, man hat ja schon auch gesehen bei der Vierschanzentournee, dass die Polen sehr stark sind. Routinierte, sehr gut austrainierte Athleten haben mit Kubacki, mit Stoch, mit Süwa, mit Stekala Leute, die ja im Team, aber auch im Einzel jederzeit Medaillen machen können. Dann hat man gesehen, Slowenien ist in Schwung gekommen. Erstaunlich nach einer fürchterlichen Anfangsphase dieser Saison sind die durchaus mit ein, zwei Leuten da, dass sie tatsächlich auch gewinnen können. Es kommt in Form jetzt Kobayashi, der Dominator vor einigen Jahren, ist zurück, ist wieder ein Siegspringer, also mit dem ist zu rechnen. Und natürlich darf man die Deutschen in Deutschland nicht unterschätzen. Karl Geiger, Eisenbichler, wenn sie ihren Rhythmus finden, sind es Springer, die auch eine Goldmedaille holen können.
Markus Eisenbichler, ja, das ist der beste und auch konstanteste deutsche Springer in dieser Saisonstand. Jetzt findet er denn seinen Rhythmus? Auch bei der WM ist er aus Ihrer Sicht ein ernsthafter Goldanwärter?
Wenn er gute Sprünge hat, wenn er anknüpfen kann an eine Grundbasis, die ihm Stabilität gibt, dann traue ich ihm alles zu. Er muss sich ein bisschen steigern von dem, was er jetzt gerade in den letzten Tagen gezeigt hat. Da muss er ein bisschen stärker werden, vor allem ein bisschen stabiler werden. Dann kann er einen draufsetzen, dann kann er riskieren, dass notwendig ist bei ihm, dass er diesen Mut zur Lücke zeigt und dann kann er wirklich ganz vorne sein. Aber er ist und bleibt unberechenbar.
Gucken wir noch auf Karl Geiger, der war ja in den letzten Wochen ziemlich außer Form, verpasste mehrfach sogar das Finale letztes Wochenende beim Weltcup in Rumänien. Da wurde er aber plötzlich wieder Dritter. Was glauben Sie denn, welchen Geiger werden wir in Oberstdorf sehen?
Es waren jetzt zum Glück und im letzten Abdruck wieder Anzeichen da, dass man den Karl Geiger mit der Vorwinterform erleben könnte. Und ich drücke ihm da die Daumen, dass er wieder in diesen Bereich kommt, dass er sich auf seinen starken Absprung verlassen kann. Und da sehe ich einfach aufgrund des Schanzenbaus in Oberstdorf eine größere Chance, weil sie sehr harmonische Schanzen sind mit einem Übergangsradius, der ein bisschen mehr Zeit lässt, dem Sportler, vor allem auch den größer gewachsenen Sportlern, nicht so unter Druck setzt. Und da kann ich mir schon vorstellen, nachdem er diese Anlagen ja sehr gut kennt, dass er wieder zu sich findet und zum Rhythmus der Schanze. Und dann kann er sehr stark sein.
Und gilt das auch für das Team? Die Deutschen sind ja im Teamwettbewerb Titelverteidiger. Können Sie aus Ihrer Sicht diesen Erfolg in Oberstdorf wiederholen?
Es fehlt jetzt da natürlich ein wenig dieser vierte, ganz, ganz starke Mann, den man mit Andy Wellinger immer gehabt hat. Sicher wird sich einer dafür empfehlen, aber diese Stärke, die sie schon mal hatten, ist derzeit nicht ganz da. Aber sie sind natürlich gut genug, eine Medaille zu gewinnen. Und wenn eine entsprechende Dynamik entsteht, dann könnte es auch die Goldmedaille sein. Aber es ist nicht unbedingt davon auszugehen.
Dann gucken wir nochmal auf die Gesamtsaison. Skifluch-WM hatten wir, Vierschanzentournee, die Willing Six. Also eine sehr lange Saison, die den Skispringern ja schon einiges abverlangt hat. Welche Rolle spielt denn jetzt für die WM körperliche und auch mentale Frische?
Na gut, da haben sie alle dieselben Belastungen hinter sich im Grunde genommen. Und da gibt es eben Sportlerinnen und Sportler, die resilienter sind, die mit diesen Zusatzbelastungen etwas besser umgehen können. Es gibt halt die Überempfindlichen, die leiden natürlich mehr darunter. Und das wird sicher eine gewisse Rolle spielen, aber das ist auch in den Teams und in den Mannschaften unterschiedlich aufgeteilt. Also das betrifft alle.
Das sagt ZDF-Skisprung-Experte Toni Innauer im Interview zur nordischen Ski-WM. Heute geht's los für die Herren mit dem Einzelwettbewerb auf der kleinen Schanze. 10.15 Uhr, da wird gesprungen.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Gucken wir mal auf die Vorschau. Was bringt denn so der Sporttag? Was bringt das Sportwochenende? Wir haben das Ganze natürlich für euch im Blick und hier die Tipps.
Ligafußball in den Top-Ligen in Europa ist ja klar am Wochenende. Chelsea zum Beispiel gegen Manchester, Fünfter gegen Zweiter in England am Sonntag oder Roma gegen Milan, Vierter gegen Zweiter in Italien. Also da sind doch Spitzenspiele dabei.
Oh, allerdings. Und das volle Wintersportbrett, muss man sagen, bei der norwegischen Ski-WM steht an mit 13 Entscheidungen auf der Schanze und in der Loipe.
Und die Alpinen sind nach ihrer WM auch wieder im Weltcup unterwegs. Die Damen im Val di Fassa in Italien und mit zwei Abfahrten und einem Super-G. Und die Herren, die sind im bulgarischen Bansko mit zwei Riesenslaloms aktiv.
Und natürlich sind da auch die WM-Medaillengewinnerinnen und Gewinner des DSV am Start. Zum Beispiel Kira Weidle in Italien und Stefan Lutz in Bulgarien.
Ja, wir haben jetzt noch vier Riesenslalom in dieser Saison. Da ist noch einiges drin. Da werden wir einfach versuchen, nochmal Gas zu geben, dass ich da einfach nochmal Schritt für Schritt weiter nach vorne komme, einfach meine Leistung zeigen kann.
Ja, die Piste zeigt sich doch ein bisschen anders, als wir es bisher kannten, weil es jetzt doch recht warm war die letzten Tage, Wochen. Und deswegen ist der Schnee nicht mehr ganz so aggressiv, wie er davor war. Und er ist aber trotzdem sehr kompakt. Es ist aber teilweise ganz schön unruhig, so vom Rutschen und so. Und da hatte ich gestern einfach noch ein bisschen, ja, sagen wir mal, Abstimmungsprobleme. Ich glaube, da ist wieder alles möglich. Ich vertraue meinem Material und ich bin ganz guter Dinge, dass das hier ein gutes Wochenende werden kann.
Ja, und wir vertrauen ihrer Leistung. Weidle belegte übrigens im Abschlusstraining für die Abfahrt heute den vierten Platz.
Ja, das ist doch schon mal aller Ehren wert. Da drücken wir die Daumen. Und das erste WGC-Turnier des Jahres im Golf wird auch noch weiter gespielt. Ging ja gestern schon los. Im The Concession geht's heute weiter. Die Weltelite ist am Start. Und Montag hört ihr dann bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de alles Wissenswerte dazu. Und natürlich auch alles Wissenswerte zum Sporttag. Denn Montag sind wir natürlich dann auch wieder für euch da.
Selbstverständlich stehen wir mit euch auf oder sind bereits am Frühstückstisch, wenn ihr dazukommt, oder haben euch schon einen Kaffee einlaufen lassen. Also um 7.07 Uhr ist es jedenfalls soweit. Da sind wir wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine Rezension und verteilt auch gerne bei iTunes Sterne. Also wir freuen uns drüber und hört weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Sport für die Ohren rund um die Uhr bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm.
Und Malte Asmus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.